Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und willkommen zu Börse at Home, einer neuen Ausgabe. Immer montags 30 Minuten geballtes Börsen-Know-how für Sie und Ihre Investmentideen. Heute zu einem Thema, das mit der Zinswende wieder richtig spannend geworden ist, nämlich festverzinsliche Wertpapiere. Bei uns ist Norbert Schmidt, der managt einen High-Yield-Fonds. Was er das ist konkret, wird er gleich selbst sagen. Aber vielleicht noch eine Vorbemerkung von mir. So interessant das wieder ist, dass wir bei der Verzinsung nicht mehr eine Null vorm Komma haben, sondern vielleicht eine 1, eine 2, eine 3 oder eine 4. Nicht vergessen, auch Ihre festverzinste Anlage sollte immer mehr abwerfen als die Inflation. Und wie Sie das hinbekommen können, das ist heute eigentlich unser Hauptthema und ein paar Worte zum Markt und zu Zinsstrukturen. Herzlich willkommen, Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Vielleicht möchten Sie sich einfach selbst vorstellen.
Guten Tag, Frau Vogt, vielen Dank. Ja, mein Name ist Norbert Schmidt. Ich bin hier heute Vertreter des Hauses Hemann AG. Bin seit 4 Jahren dort im Haus High Yield Rentenfondsmanager. Wir sind vor 4 Jahren dort mit einem eigenen Produkt gestartet, mit unserem monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU-Fonds Bonds Monthly Income. Wir haben jetzt Dezember 2023 und werden noch in dieser Woche unsere 52. Ausschüttung leisten. Und wir sind, was das Thema Anleihen anbelangt, sehr spezialisiert und darauf werden wir sicherlich in den nächsten Minuten tiefer eingehen.
Fangen wir doch mit einem Mang an. Wollen wir erstmal ein bisschen über Zinsen sprechen? Was für Zinsstrukturen erwarten Sie denn oder welche Szenarien könnten sich abzeichnen?
Also vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und sagen eigentlich, wo kommen wir her? Und wir sind jetzt am Ende des Jahres 2023 und haben eigentlich im Jahr 2022 die Zinswende, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat, erlebt. Und das heißt nichts anderes, als dass die Zinsen selten so stark angestiegen sind in so kurzer Zeit, sowohl im kurzfristigen Bereich als auch im langfristigen Bereich. Und diese Entwicklung aus 2022 hat sich jetzt auch, also nicht in der Erhöhung fortgesetzt, aber wir haben dieses Zinsniveau de facto gehalten. Wir haben jetzt in den letzten 6 Wochen nicht nur die Aktienmärkte sind deutlich gestiegen, sondern wir haben auch eine gewisse Entlastung an der Zinsfront gesehen. Das heißt, die Anleiheinvestoren gehen im Moment davon aus, dadurch, dass die Konjunktur durchwachsen ist, so will ich das mal ausdrücken, dadurch, dass wir einen Rückgang auch bei den Inflationskennzahlen haben, sowohl Headline als auch Kerninflation, dass eben also im nächsten Jahr die Notenbanken anfangen werden, nicht mehr die Zinsen nur stabil zu halten, sondern sogar vielleicht auch erste Zinsschritte zu gehen. Und das beflügelt natürlich die Anleihenmärkte, weil natürlich niedriges Zinsniveau auch zu höheren Kursen führt.
Und Effekte unterscheiden nach Laufzeiten? Also hat das einen anderen Effekt jetzt auf kürzere Laufzeiten als auf längere?
Ja, absolut. Also es ist ein großer Unterschied, also ob das Zinsniveau für eine Anleihe, die ein Jahr Laufzeit hat, um 0,25 Prozentpunkte zurückgeht oder eben für eine 10-Jährige. Über einen ganz dicken Daumen kann man sagen, dass im Prinzip die Laufzeit, mit der muss man dann den Zinssatz multiplizieren. Also wenn wir jetzt, ich kann das ja auch ganz praktisch mal an einer 10-jährigen Bundesanleihe machen, weil da haben wir eben auch diese positive Volatilität in den letzten Wochen gesehen. Wir reden hier davon, also Anfang 2022 hatten wir bei der 10-jährigen Bundesanleihe, noch eine Rendite im negativen Bereich. Zwar nicht mehr die minus 0,5 wie in 21, aber eben noch knapp negativ. Ende des Jahres oder jetzt in der Spitze waren wir sogar bei über 2,9%. Also das ist diese Zinswende, die wir einfach erlebt haben. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass diese Verzinsung jetzt von 2,9 auf 2,2 ungefähr jetzt wieder ein bisschen drüber zurückgegangen ist. Diese 2,9 auf 2,2, das sind 0,7 Prozentpunkte. Und durch die Laufzeit über 10 Jahre haben wir eben dieses Durationsrisiko, in dem Fall Durationschance, wenn die Zinsen runtergehen, kann man sagen, also dass dieser Bund Future eben um 7 Prozentpunkte an Wert gewinnt, diese 0,7 mal 10 Jahre. Bei einer kürzeren Laufzeit ist natürlich auch diese Kursentwicklung deutlich gedämpft.
Dann schauen wir mal zu den hochverzinslichen Papieren, die ja Ihre Spezialität sind. Lassen sich da auch Unterschiede ausmachen? Also ist der Effekt da stärker?
Also
Falls
ich
jetzt.
denke, was, ja, also ich denke, was ganz wichtig ist, also auch um das nochmal einzusortieren, wir haben auf der einen Seite eben die Staatsanleihen, das ist gar nicht unser Thema. Wir haben auf der anderen Seite die Unternehmensanleihen und hier gibt es eben diese Investment-Grade-Titel. Die DAX-Unternehmen, da sind, soweit ich weiß, alle im Investment-Grade und dann gibt es aber eben auch Unternehmen, die im Non-Investment-Grade sind, also darunter von der Bonität eingeschätzt werden. Die Details müssen wir dann auch nochmal klären, warum das dann so ist. Aber auf jeden Fall, was ganz wichtig ist zu sagen, dieser höher verzinsliche Bereich hat eben im Vergleich zu den anderen Anleihesegmenten eine historisch schon immer niedrigere Duration. Also wenn Anleihen in dem Bereich emittiert werden, dann würde ich sagen, im langfristigen Mittel reden wir hier über mittlere Laufzeiten von 5 Jahren. Wir haben in 2021 vermehrt Emissionen auch im höher verzinslichen Bereich gesehen. 2021 war das Traumjahr, also für alle Anleiheinvestoren, Riesenunterstützung von allen Notenbanken weltweit nach Corona. Dort haben wir auch im höher verzinslichen Bereich dann Emissionen gesehen mit Laufzeiten von 6, 7, 8, teilweise sogar auch 9 Jahren, also mit 30er Fälligkeit damals in 21. Und heute haben wir die umgekehrte Situation. Heute haben wir eben vereinzelt auch mal Emissionen mit 3 Jahren Laufzeit, mit 4 Jahren Laufzeit, aber im Mittel 5 Jahren. Und deswegen ist in diesem Segment grundsätzlich im Vergleich zu anderen Anleihesegmenten eigentlich dieses Durationsrisiko oder diese Durationschance insgesamt ein bisschen kleiner. Also wir haben niedrigere Rückgänge in 2022 in unserem Teilmarkt gesehen, als jetzt bei den ja, im Durchschnitt länger laufenden Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen.
Vielleicht können Sie den Begriff Duration und auch das Durationsrisiko bzw. Chance kurz erklären für alle, die nicht so tief im Thema sind, was das aus Anlegersicht bedeutet.
Ja, also wir hatten ja gerade schon das Beispiel mit der 10-jährigen Bundesanleihe. Also am Ende ist dieses Thema Duration eben dieser Hebel durch die Laufzeit. Also wenn eben sich das Zinsniveau um einen bestimmten Prozentsatz ändert, sagen wir mal 1%, weil sich es am einfachsten rechnen lässt, dann ist es eben ein Unterschied, ob man in einer einjährigen Anleihe investiert ist. Also dann ist das Kursänderungsrisiko oder die Kursänderungschance eben bei 1 Prozentpunkt im Kurs. Wenn wir über eine 10-jährige Laufzeit reden, dann ungefähr 10 Prozentpunkte. Und das ist natürlich ein Riesenhebel und deswegen ja, also die Leute, die sich's einfach machen wollen, ohne dass ich das jetzt böse meine, aber das ist natürlich also ein Quick Win, ja. Also wenn die Notenbank unterstützt, sieht das natürlich so aus, als ob man jetzt eine riesen Performance gemacht hat. Dabei hat man nur die Rendite aus der Zukunft ins Heute geholt. Und das muss man eben einfach beim Investieren in Anleihen berücksichtigen.
Vielleicht lassen sich hier auch zwei verschiedene Motive des Investments in Anleihen unterscheiden. Also wenn ich jetzt strategisch langfristig Anleihenposition halte, dann ist mein Ziel eher eine niedrige Durationseffekt oder Durationshebel oder kann man das voneinander abgrenzen, weil die Anleger haben ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen.
Ja, schon auch. Also wir haben auf der einen Seite also die Anleihe, um Cash zu parken, um einfach eine gewisse Zeit mit möglichst niedriger Volatilität und aber mit einem planbaren Ertrag durchzukommen. Also wir reden über das Thema Planbarkeit. Wir haben aber auch noch einen anderen Aspekt und das ist nämlich das Thema ja einfach Performance und Diversifikation. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Staatsanleihen oder speziell Investment-Grade-Anleihen. Also weil nämlich diese Investment-Grade-Anleihen eben im Vergleich zu Aktien einen Diversifikationseffekt haben. Speziell jetzt auch die Bundesanleihe ist immer auch ein Risikoindikator, nicht nur zu Renditezwecken, sondern eben auch ein Diversifikator im Portfolio. Weil man eben sagt, okay, also wenn die Realwirtschaft strauchelt, also schwieriger wird, dann profitieren üblicherweise eben Safe Havens oder auch das Thema Israel und so weiter. Also auch das sind so Momente, wo man eben im Markt sieht, okay, jetzt gewinnen die Safe Havens Gold und länger laufende Staatsanleihen. Und eben in dem Segment, in dem wir aktiv sind, ist es eben anders. Da ist eben die Sichtweise nicht Safe Haven, sondern wir haben eine positive Korrelation mit den Aktienmärkten. Das heißt, wenn die Aktienmärkte steigen, spricht das eben auch dafür, dass eben diese höher verzinslichen Unternehmensanleihen steigen. Andersrum, also wenn die Bewertungen in den Aktienmärkten sinken, dann hat das eben auch einen leicht negativen Effekt auf die Bewertung von höher verzinslichen Unternehmensanleihen.
Also gehe ich mit quasi, wenn ich diversifizieren will, in meinem allgemeinen Anlagestrategie, in meinem Portfolio, nehme ich keine hochverzinslichen Unternehmensanleihen, wenn ich die gegen die Aktien abgrenzen will, sondern ich benutze das dann eher für taktische Investments, weil ich setze da drauf, dass die Kurse steigen.
Ja, also das kommt jetzt drauf an. Also ich würde auf jeden Fall sagen, also dass höherverzinsliche Unternehmensanleihen im Vergleich zu Aktien eben gedämpft sind. Und das ist ja auch schon, also das ist in dem Sinne, das würde ich jetzt auch schon als Diversifikationseffekt bezeichnen. Also weil eben von einem Gesamtportfolio, wo höherverzinsliche Unternehmensanleihen beigemischt sind, eben die Volatilität nicht so hoch sein wird, weil eben die Korrelation deutlich kleiner 1 ist. Ja. Und bei Staatsanleihen hat man sogar einen negativen Korrelationseffekt. Also das heißt, da kann man annehmen, dass wenn eben irgendeine neue Großkrise, Corona ist sicherlich noch jedem bewusst, und das hat ja auch nochmal zu neuen Niedrigzinsen und neuen Höchstkursen eben in diesem Anleihenbereich geführt. Da hat man das eigentlich ganz schön gesehen. Also dass kurzfristig muss ich dazu sagen, die Aktien eben runtergegangen sind und eben die Anleihebewertungen nach oben gegangen sind.
Okay, verstanden. Und wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt mal Unternehmensanleihen zu meinem Aktien dazu packen, hole ein bisschen Wohler dadurch raus, rechne jetzt mit stabilen oder mein eigenes Szenario ist, ich rechne mit stabilen bis dann wieder fallenden Zinsen. Wie gehe ich am besten vor? Was würden Sie machen als an meiner Stelle?
Also da muss man jetzt unterscheiden, also aus Privatanlegersicht und aus Fondsmanagersicht. Aus Privatanlegersicht ist es in der Tat gar nicht so einfach. Es gibt Anleihen auch mit tausende Euro Stückelung. Aber wenn ich jetzt auf unser Portfolio schaue und aber auch auf die Portfolios von noch viel größeren Anleihenfonds, die dann eben auch Investment Grade, egal ob Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren. Wir reden üblicherweise in diesem Anleihensegment über Stückelungen von 100.000 Euro. Also so wie es eine Aktie gibt, gibt es eben auch Anleihestückelungen. So eine 500 Millionen Euro Anleihe jetzt mal als Beispiel ist dann eben in 5.000, 100.000 Euro Päckchen gestückelt. Das heißt, das sind, wenn man wirklich eine saubere Streuung aufbauen will, wird das als Privatinvestor relativ schwer. Deswegen aus meiner Sicht kommen eigentlich zwei Sachen in Frage. Das eine ist das Thema ETF, wo man in ein bestimmtes Anleihesegment investieren kann. Die andere Möglichkeit ist eben ein spezialisierter, aktiv gemanagter Rentenfonds.
Aber bleiben wir nochmal kurz bei den Einzelanleihen. Da wird ja bei den Aktien sehr, sehr viel diskutiert, wie viele einzelne verschiedene Aktien man mindestens haben sollte, wie viele zu viel sind, um sie noch zu beobachten. Gibt es solche Richtgrößen auch für Anleihen oder gelten da vielleicht sogar ähnliche wie bei den Aktien?
Ja, also wir haben eine relativ breite Streuung. Also wir sehen Anleihenfonds, also wo die größte Position eben kleiner 1% ist. Das ist enorm, also diese Streuung. Auf der anderen Seite jetzt, wenn man jetzt bei so einem Staatsanleihenfonds ist es auch mal ganz schnell eben so, dass man zwar 15 verschiedene Anleihen hat, am Ende sind aber trotzdem alles amerikanische Staatsanleihen. Also man muss ein bisschen mit Gefühl hinschauen. Wir haben für uns jetzt, ich spreche jetzt mal nur für uns, wir haben für uns jetzt eine Spanne von 50 bis 80 Anleihen als unseren Zielbereich definiert. Und das ist also für uns eine Streuung, mit der man also eine gute Diversifikation hat, ohne eben auf Chancen auch durch das Investieren. Und am Ende kann man ja sagen, im Vergleich zum ETF, im Vergleich zur Benchmark, trotzdem eben also ein Alpha generieren kann, also einen Unterschied machen kann. Durch Übergewichtung von Themen, die man besonders attraktiv empfindet.
Okay, dann das heißt ja eigentlich faktisch aus Ihrer Sicht, dass ich als Privatinvestorin durch eine Einzelanleihenauswahl eigentlich gar nicht in der Lage bin, eine große Streuung hinzubekommen, weil einfach auch der Markt gar nicht so zugänglich ist durch Mindeststückelungen, durch auch die andere Einschränkungen.
Es ist sehr, 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 sehr schwer, ja, das kann ich bestätigen, ja.
Also quasi, wenn ich Lust habe, meine einzelne Anleihe zu kaufen, dann kaufe ich mal eine und schaue mir das an, aber ich nicht als taktische, große, einigermaßen breit gestreutes Investment, um mein Emittentenrisiko etwas aufzufangen. Okay, verstanden.
Ja, es ist auch, also Anleihe ist zwar auf der einen Seite von der Ertragsperspektive extrem planbar, aber für uns ist es auch ein Vollzeitjob, eben quartalsweise die Entwicklung der Emittenten zu tracken. Wir haben zwischendurch Mitteilungen, die Neuigkeiten, die dann bei den einzelnen Emittenten veröffentlicht werden und die sind eben hier und da handlungsrelevant, zum Glück oftmals im Positiven und also, dass man eben sagt, okay, das geht ja hier in die richtige Richtung und so weiter. Also in der Vergangenheit zum Beispiel, also hatten Anleiheinvestoren die Luxusprobleme, dass eben ganz, ganz oft diese Anleihen vorzeitig gekündigt wurden, weil man eben neue Anleihen begeben konnte, die sogar noch niedriger verzinst sind. Und solche Themen muss man einfach berücksichtigen. Also wir haben auf der einen Seite die Kursentwicklung, die eben laufend überwacht werden muss, und wir haben auf der anderen Seite eben diese Bonitätsentwicklung. Bonität ist nicht in Stein gemeißelt, die ist zeitveränderlich im Positiven wie im Negativen. Wir als aktiver Fondsmanager suchen natürlich diejenigen, die eine positive Entwicklung nehmen. Aber ja, also nehmen wir mal so ein Beispiel Bayer. Ja, also das ist ein Unternehmen, also riesengroß, und trotzdem können dort derartige Überraschungen auftreten. Ich behaupte, eine ganz große Überraschung war es vielleicht nicht, aber zumindest hat der Markt die Kursentwicklung so gezeigt, als ob es eine Riesenüberraschung war, dass dann eben mal innerhalb weniger Tage 40% des Eigenkapitalwerts verschwinden. Also das, ja, also für ein sauber geführtes Portfolio gehört das meiner Meinung nach dazu, dass man eben in den Themen tief drinne steckt, um eben zu wissen, worin man investiert.
Na, dann nur eine Frage, fange ich vielleicht mal mit dem ETF an, um da ranzukommen. Also der ETF ist ja einfach nur, der deckt einfach nur einen gewissen Anleihemarkt ab, klar, wie alle passiven Indexfonds. Und da habe ich einfach nur die Möglichkeit, ich hole mir die Anlageklasse ETFs in mein Depot, und der Preis von dem ETF, der wird ja bei uns in Euro gehandelt, unabhängig davon, wie viel Anleihen, welchen Währungen da drin sind, der fällt einfach, wenn die Zinsen steigen. Das ist, wie können Sie jetzt, wenn Sie sagen, ein aktiv verwalteter Fonds hat eine Chance, Alpha zu generieren, das heißt ja, er will sich besser performen, sich besser entwickeln als der Markt. Wie funktioniert das bei Anleihen? Bei Aktien ist klar, Kursentwicklung, aber wie kann man das bei Anleihen steuern?
Ja, ich will nur, also es ist mir nur ein Punkt noch wichtig, weil ja, Sie sagten, okay, mit diesem ETF und dann geht er hoch und runter. Also Anleiheinvestoren, also ja, das eine ist sozusagen diese Zinschance, aber eigentlich, also als Anleiheinvestor investiert man, um eigentlich laufende Zinserträge zu generieren. Ich weiß, das war in der Vergangenheit schwierig oder schwieriger, aber auch da ging das. Also von daher, ich möchte diesen laufenden Ertrag, den sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und also das heißt, wenn die Zinswende nicht so groß gewesen wäre, dann hätten Anleihen mit 6% Coupon, hätten dann sicherlich noch eine positive Rendite erwirtschaftet.
Sie haben völlig recht. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass wir keine Zinsen hatten, dass ich komplett vergessen habe, dass ja eigentlich wieder laufende Erträge möglich sind. Ja, Entschuldigung.
Nein, alles gut. Und jetzt ist die Frage, wie kann man eigentlich einen Alpha generieren? Und ich kann es jetzt nicht für jeden beantworten, aber ich kann zumindest ein Gefühl geben, also wie gehen wir an das Thema ran? Und am Ende, also so eine Anleihe ist für uns am Ende ein börsennotiertes Kreditgeschäft. Also das heißt, das Unternehmen bekommt eben einmal Geld und ist dann verpflichtet, Zinsen zu zahlen und irgendwann die Rückzahlung zu bekommen. Und die Investoren, die sind eben in dieses Unternehmen investiert, in dieses Fremdkapital. Und dieser Wert des Fremdkapitals schwankt natürlich. Und der Wert des Fremdkapitals steigt zum Beispiel, wenn das Risiko niedriger wird, also wenn das Unternehmen operativ extrem gut performt. Und deswegen ist eben unser Ansatz, diese fundamentale Entwicklung anzuschauen. Und diese fundamentale Entwicklung, wir haben das ja im Immobilienbereich gesehen, dann werden da irgendwelche Ergebnisse produziert, die am Ende Bewertungsgewinne sind. Am Ende reden wir über ein cash-orientiertes Geschäft. Deswegen gucken wir uns eben diese Cashflow-Entwicklung an. Es ist uns wichtig, eben diesen nachhaltigen, freien Cashflow zu ermitteln, den jedes Unternehmen hat. Und was heißt für uns nachhaltiger, freier Cashflow? Das ist eben also der Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich der Investitionen, um das Geschäft zu erhalten. Also wir stellen darauf ab, dass das Unternehmen jetzt nicht wachsen muss. Jedes Unternehmen, was wächst, investiert oder baut Working Capital auf. Also diese Effekte bereinigen wir. Dann gibt es noch so ein Thema wie IFRS 19, also die Umstellung von Leasingverbindlichkeiten und so weiter. Also da haben wir einfach ein klares Bild, welche Kennzahl wir da ermitteln, und sagen einfach, zielen eben darauf ab, zu ermitteln, wo dieser freie Cashflow liegt, der am Ende die Basis dafür ist, welche Verschuldung wir tolerieren. Und das läuft am Ende darauf hinaus, dass wir auch in 2019 schon als Messlatte angelegt haben, dass ein Emittent in einer Stressphase eben auch mal 10% Zinsen zahlen können muss. Nicht, dass er es muss, sondern dass er es kann, wenn es notwendig ist.
Verstanden.
Ähnliches
Rangehen wie mit einer fundamentalen Aktienanalyse für den Aktienfonds. Genau, das ist interessant.
Wir haben ein paar Fragen. Jetzt war die Frage, dass Alpha, wie kann man jetzt daraus eine Alpha-generierende Strategie erzeugen? Also wir haben ein schönes Beispiel, das ist auch die größte Position bei uns im Portfolio, Techem. Techem hat zum Beispiel zwei Anleihen ausstehen, also eine vorrangige und eine nachrangige. Und die vorrangige hat eine 2-Form-Komma in der Verzinsung, die nachrangige hat eine 6%. Seitdem es unseren Fonds gibt, sind wir in dieser nachrangigen Techem-Anleihe investiert. In den Medien kursieren ja die Gerüchte, ist es ja auch nicht mehr, also in den Medien ist ja bekannt, also dass Techem einen Verkauf, dass der Eigentümer von Techem die Schweizer Private Equity Gesellschaft einen Verkauf anstrebt. Und dann geht es um die Frage, reden wir über einen Unternehmenswert von 8 Milliarden. Das ist, glaube ich, das, was sich alle erträumen und erhoffen in der Schweiz. Aber vielleicht wären es auch nur 6 oder 7. Am Ende muss man aber sagen, das Unternehmen hat eine Verschuldung von 3 Milliarden. Und solange sozusagen dieser Wert deutlich über diesen 3 Milliarden liegt, ist es für uns als Investor okay, in dieser 6%-Anleihe, in dieser nachrangigen Anleihe investiert zu sein. Und wir machen einen Unterschied gegenüber dieser Benchmark, weil in dieser Benchmark eben beide Anleihen enthalten sind. Und wir sind eben nur in der 6%-Anleihe investiert.
Verstanden. Eine Frage zu den, ja.
Ja, der zweite Aspekt, ich hatte ja gesagt, dass Bonität sich auch im Laufe verändert. Also wenn wir eben Emittenten sehen, die eben nicht die Entwicklung nehmen, wie wir sie uns erhoffen, dann haben wir eben die Möglichkeit nicht, wir halten eben nicht, bis es, wir wollen das sowieso vermeiden, aber also so ein passives Investment hält halt, bis es wirklich gegen die Wand fährt, und wir haben eben die Möglichkeit, dann eben auch einzugreifen, wenn wir sagen, okay, das nimmt hier eine Entwicklung, also mit der wir nicht weiter mitgehen können und wollen.
Das bringt mich auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie sind denn Ihre Ausfallquoten und was passiert in einem Portfolio mit, Sie haben ja gesagt, 60, 70, 80 Positionen. Wie stark
gehen Ausfälle aus? Wir haben keinen Ausfall. Das ist natürlich auch Teil unseres Jobs als aktiver Manager. Wenn wir jetzt mal eine Anleihe für, machen wir ein Beispiel, 70 oder 80% vom Nominal, das ist ein Kurs, den heute einige Anleihen haben, das ist ein normaler Kurs. Also wir haben die Möglichkeit eben zu diesem Kurs zu verkaufen, und wir sind eben auch vom Fondsmanagement so gesteuert, dass wir eben diese Substanz, die am Ende die Basis ist für diese laufenden Zinserträge, dass wir die eben halten und haben eben das Glück, dass wir in dieser Marktphase, wenn da eben mal Themen sind, dass wir dann eben auch zu einer anderen Anleihe investieren können, wo wir dann auch eben wieder zu 70 einkaufen können. Und dann wird ja auch der Kurs eben zur Rückzahlung wieder zu 100 erreicht. Also da sind wir im Moment, was die Marktphase anbelangt, relativ entspannt. Ja.
In welchem Laufzeitbereich bewegen Sie sich im Schnitt?
Also ich hatte ja gesagt, dass in dem Segment haben wir üblicherweise Laufzeiten bei Emissionen von 5 Jahren. Und uns ist wichtig, über alle Laufzeitenbänder aufgestellt zu sein. Unsere kürzeste Laufzeit ist jetzt 2024. Unsere längste Laufzeit ist mit einer Ausnahme 2030. Dann haben wir noch eine 2043er Anleihe dabei. Aber die ist mal eine Ausreise, hat eine besondere Funktion im Portfolio. Und in der mittleren Laufzeit liegen wir bei 3,5 Jahren. Und das ist konform auch mit dem Markt. Also es ist unser Ansatz, hier nicht eine Durations-, also eine Laufzeitenspekulation zu machen. Wir waren es nicht besonders kurz, weil wir möglicherweise darauf setzen, dass die Zinsen weiter runtergehen. Wir sind auch nicht besonders lang, weil wir darauf wetten, dass die Zinsen runtergehen. Also wir wollen dort kongruent mit dem Markt sein und wollen unser Alpha allein aus dieser Fundamentalanalyse schöpfen. Ja.
Sehr spannend. Hier ist eine Frage von der Teilnehmerin, die passt ja ganz gut dazu. Die fragt, ob es eine Zeitverzögerung gibt bei der Reaktion von Anleihen auf Veränderungen. Fangen wir mal an mit den Zinsen. Reaktion von Anleihen auf Preisänderungen von Anleihen bei Zinsänderungen ist ja unmittelbar, oder?
Ja, würde ich sagen. Also das spiegelt sich sofort Also vielleicht bei höher fortsetzlichen Unternehmensanleihen mit ein bisschen Zeitverzug, also das ist nicht so 1:1, aber ja, im Prinzip schon jedes Statement, also von Frau Schnabel oder Herrn De Guindos, wird sofort im Bund Future verarbeitet. Also das ist sozusagen dann eine öffentliche Information, die im Markt mit eingepreist wird und dann stellt sich das neue Marktgleichgewicht ein.
Und Änderungen von fundamentalen Daten jetzt bei einzelnen Unternehmensanleihen, haben die auch schnelle Reaktionen der Anleihen oder ist das sehr verzögert?
Ja, also schon. Also es soll natürlich zu jedem Zeitpunkt, also was wir als Anleiheinvestoren mögen, ist Planbarkeit. Und deswegen suchen wir natürlich auch Unternehmen, die möglichst planbar in ihrer Entwicklung sind. Und wenn es da eben eine große Abweichung gibt, dann wird das auch sehr kurzfristig mit eingepreist. So. Und dann gibt es eben so langsame Verschiebungen, dass das Unternehmen eben langsam besser wird oder langsam schlechter. Dann geht es halt langsam, also nur so graduell. Aber die Entwicklung ist trotzdem klar. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man eben weiß, wie viel Puffer man hat und dass man eben eine Grenze zieht, wo man sagt, okay, ab hier bin ich nicht mehr mit dabei. Aber wenn es jetzt gravierende Abweichungen von der Erwartung des Marktes sind, dann wird das auch sehr, sehr schnell in diesen Unternehmensanleihen eingepreist. Absolut.
Danke dafür.
Aber was man auch vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu unserem Beispiel Bayer. Also da hatten wir jetzt auch eine krasse Abweichung von der Erwartung des Marktes. Das hat halt in der Aktie viel, viel heftiger eingeschlagen als in allen Bayer-Anleihen. Und von daher soll das auch nochmal, möchte ich damit auch nochmal verdeutlichen, also dass wir hier vom Instrument, also von der Anlageklasse, das ist also die Anleihen first. Also erst wird die Anleihe, erst wird das Kreditgeschäft bedient und dann kommt der Rest des Wertes des Unternehmens, das ist dann eben die Aktie. Ja? Und das ist nochmal, also das Upside ist begrenzt, aber man hat eben diese Planbarkeit und diesen Risikopuffer und den hat man so in dem Maße bei der Aktie eben nicht.
Nice. Sind ein paar Fragen konkret auch zu Ihrem Fonds. Konnten Sie eine Mehrrendite generieren? Fragezeichen?
Ja, das hat geklappt, auch nach Kosten, ja.
Also kann ja jeder, der sich dafür interessiert, jede, die sich dafür interessiert, ja auch nachschauen. Genau. Schicken wir auch noch was mit, einen Verweis zu dem, wo die Informationen zu finden sind mit der Zusammenfassung. Und ich gucke mal, was hier noch ist an Fragen. Möchte ein Teilnehmer wissen, fassen wir das mal zusammen, möchte ein Teilnehmer wissen, wenn er jetzt 10.000 Euro in festverzinsliche Wertpapiere anlegen will, was kann er da tun? Punkt 1 war ja, er kann eine einzelne Anleihe kaufen. Punkt 2 war, er geht in den ETF. Punkt 3 war, er lässt sie die Arbeit machen. Was würden Sie empfehlen jetzt?
Ja, ich würde noch ein Element hinzufügen. Also nach meiner Einschätzung, die schlechteste Variante ist, also das Bargeld liegen zu lassen. Also da hat man Planungssicherheit, okay, aber es gibt halt heute Geldmarktfonds, wo man sozusagen täglich rein und rauskommt, die eben aktuell auch durch diese Zinswende, wir haben ja in den kurzfristigen Zinsen einen Anstieg von minus 0,5 auf aktuell knapp unter 4% gesehen. Ja, das ist ja auch die Basis, weshalb so eine Comdirect jetzt mit Festgeld 6 Monate rauskommt. So ein Geldmarktfonds atmet wirklich jeden Tag eben knapp an den 4%. Also wir sind im 3-Monats-Euribor relativ stabil. Also das ist eine erste Alternative, wenn man sehr kurzfristig verfügbar und man hat natürlich Transaktionskosten, das muss man berücksichtigen. Aber da hat man auch das sind Fonds Risikoklasse 1, Geldmarktfonds, also mit einer Runrate von knapp 4%, auch extrem kostengünstig. Dann hat man die Festgeldangebote von den Banken. Da muss man eben wissen, dass man eben dann wirklich das Geld fest investiert hat. Und dann eben wirklich im Anleihenfondsbereich gibt es die ETFs. Da sollte man eben dann auch, egal ob in dem Markt oder in dem aktiv gemanagten Fonds, dann eine gewisse Haltedauer auch mitbringen, kommt aber täglich wieder raus und kann dann eben überlegen, okay, wie teile ich das auf? Wie viel Investment-Grade-Anleihen? Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, welches Durationsrisiko oder welche Durationschance steckt dahinter. Und dann eben auch gerne dieser Bereich Unternehmensanleihen, von dem wir eben nachweisen können, dass dieser Markt eben in den letzten 25 Jahren aktienähnliche Renditen sogar erwirtschaftet hat, ja. Und da sind noch die Kursverluste jetzt aus dieser Zinswende mit drin. Also wir haben dort noch nicht wieder das All-Time-High erreicht. Dieser Markt bringt jetzt eine laufende Rendite von knapp 7% mit und das gilt natürlich auch für unser Portfolio. Also da ist ein bisschen Musik nach vorne, aber eben auch ein bisschen Volatilität drin. Aber wie gesagt, bei Staatsanleihen haben wir jetzt auch gesehen, auch die sind nicht risikolos. Also die Rückzahlung wird irgendwann kommen. Aber wie der Weg zwischendurch ist, also zu welchem Preis ein dritter Investor bereit ist, Ihnen diese Anleihen wieder abzukaufen, das ist eben nochmal eine ganz andere Frage. Und diese Reise, wir haben das Glück, dass wir das nicht vollumfänglich, wir müssen uns da nicht festlegen. Unser Auftrag ist, long zu sein, also in den Markt investiert zu sein. Und ich sage immer so schön, gegen die ganz große Welle können wir uns nicht wehren. Aber das ist zumindest mal so diese Bandbreite, in der man sich bewegen kann. Und je länger man investiert, und wenn man eben auch mal Kursbewegungen aussitzen kann, ist nach meiner Einschätzung, und das ist ja auch Gerd Meyer, mein Kollege und ich, wir kommen ja eigentlich von der Aktienseite, macht eben dieser Blick auf diese höher verzinslichen Unternehmensanleihen echt Sinn. Also weil eben man viel Risiko rausnehmen kann und aber trotzdem eine vergleichbar hohe Rendite erwarten kann, wie eben zum Beispiel im DAX.
Eine Frage, haben Sie eine Meinung zu laufzeitbegrenzten ETFs als Alternative?
Laufzeitbegrenzte ETFs. Also ich weiß, dass von anderen Häusern so Laufzeitenfonds initiiert wurden. Dass es das auch auf ETF-Ebene gibt, wusste ich jetzt noch nicht. Also wir finden es hausintern, ja, also ein bisschen schwierig. Also weil wenn man sich eben das Portfolio anguckt, sind eben nicht alle Anleihen, die eben genau in dem Jahr dann fällig werden. Also am Ende sind diese Fonds dann eben auch wieder darauf angewiesen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Laufzeit dieses ETFs endet, dann auch wieder Teile des Portfolios verkaufen zu müssen. Also man hat dort eben nicht die Sicherheit, dass diese Anleihen dann genau zu diesem Rückzahlungszeit, also zum Laufzeitende des Fonds, auch die Rückzahlung des Emittenten zu 100 gesichert ist. Also ich will das jetzt mal nicht werten. Wir finden es ein bisschen komisch. Also für uns fällt das auseinander, sozusagen das Leistungsversprechen und das, was wir im Portfolio sehen, da wo wir es gesehen haben, das ist nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Das mag auch nicht repräsentativ sein. Also das sollte man sich bitte unbedingt anschauen, wenn man sowas macht. Also es könnte sein, dass da dieses Versprechen, man sollte sich bitte anschauen, so, das ist die einzige, da sich eine eigene Meinung bilden.
Vielen Dank dafür. Dann möchte noch ein Teilnehmer von Ihnen wissen, welche Anleihen Sie denn empfehlen würden. Da wäre jetzt meine Shortcut, also vielleicht, Sie veröffentlichen, welche Anleihen in Ihrem Fonds drin sind. Ist das zugänglich?
Ja, das ist zugänglich. Also quasi täglich sieht man unsere Top-10-Positionen und für jeden Fonds, also das gilt für ETFs, aber auch für jeden aktiv gemanagten Fonds gibt es ja die Halbjahresberichte und die Jahresberichte. Das sind etwas technische Dokumente, aber da kann man wirklich auch die Einzelpositionen sehen. Da kann man sich von mir aus auch inspirieren lassen. Aber wie gesagt, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass eine gewisse Streuung da auch notwendig ist. Wir reden hier über Anleihen mit einer Stückelung von 100.000.
Ja.
Also ich mag jetzt nicht zu Einzelinvestments raten, ne?
Nee. Fand das auch die naheliegende Hinweis auf die Zusammensetzung. Das ist ja dann eigentlich auch das, was Sie selbst für gut erachten. Wenn jetzt noch Fragen sind, ist das genau der Moment, sie zu stellen. Ansonsten vielen, vielen Dank von meiner Seite für Ihre Zeit. Ein kleiner Programmtipp für nächste Woche. Da werde ich tatsächlich selbst mit Fabienne zusammen dieses Thema nochmal aufgreifen, der Möglichkeiten über die Börse quasi bargeldähnlich zu investieren, in Geldmarkt-ETFs oder auch in andere Renten-ETFs, weil das ja dann eher so unser Thema ist. Wir wollen da einen kleinen Überblick geben über das Angebot und ein paar Tipps zur Auswahl. Es ist noch eine Frage reingekommen. Da ist noch eine Frage nach Ihren Ausschüttungen, Ihren regelmäßigen. Wie viel Rendite, Verzinsung haben Sie im letzten Jahr nach Kosten erzielt? Also wie viel haben Sie ausgeschüttet?
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen unserer Ausschüttung und der Rendite. Also wir thesaurieren nämlich einen Teil unserer Gewinne, die kommen dann eben als Kursgewinn auf die An also auf den Fondsanteil obendrauf. Wir hatten im letzten Jahr, waren wir besser als der Markt, aber trotzdem negativ. Und wir haben on top eben noch ausgeschüttet. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass eben diese Bewegung des Anteilspreises eben aus dieser Kursbewegung dieser Anleihen resultiert. Und wir sehen eben in diesem Jahr, und wir sind jetzt fast 10%, also wir sind jetzt fast 10% seit Jahresanfang in der Performance. Da sieht man eben auch, also dass das funktioniert. Also dass eben dieser Pull-to-Par-Effekt nennt man das, also diese Entwicklung dann wieder Richtung Rückzahlung, Rückzahlungskurs von 100, dass das eben funktioniert. Und das tracken wir auch. Wir haben da ein Substanzreporting aufgebaut. Und es ist eben, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, also wir haben im Portfolio eine Rendite im höheren einstelligen Bereich und wir schütten aber von dieser Rendite auch nach Kosten im höheren einstelligen Bereich, wir schütten davon nur einen kleinen Teil aus. Also wir haben jetzt für nächstes Jahr die Sonderausschüttung definiert. Also wir werden nächstes Jahr auf die P-Tranche 3,60 Euro ausschütten. Der Fondsanteilspreis liegt im Moment bei 92. Das heißt, wir reden über eine Ausschüttungsrendite von knapp 4%. Aber es werden darüber hinaus, ich stelle es jetzt mal in Aussicht, 2 bis 3 Prozentpunkte. Das ist das, was unsere Kennzahlen im Moment sagen nach Kosten. Es ist zu erwarten aus den Kennzahlen, dass wir noch on top 2 bis 3% Kursgewinn machen. Und dieser Hinweis ist mir noch wichtig. Also es gibt diese zwei Komponenten. Wir sind in der Niedrigzinsphase gestartet, haben jetzt aus Investorensicht unglaublich tolle Zeiten, nutzen diese Zeiten eben auch, um zu thesaurieren. Erstens, um den Fondspreis wieder Richtung 100 zu entwickeln, um hier den Nachweis zu bringen, dass wir die 100 halten. Erstens. Und zweitens, wir haben diese Sonderausschüttung seit Auflage in jedem Jahr gesteigert. Und machen das auch im nächsten Jahr und wollen uns natürlich auch diesen Puffer halten, um noch viele, viele Jahre, die da kommen, eben auch noch weiter steigern zu können.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den sehr tiefgehenden Einblick. Ich nenne das jetzt mal einen Deep Dive in das innere Maschinenraum eines Anleihefonds. Spannendes Thema. Ich schicke den Link, wo man das alles nachschauen kann, schicke ich mit und die Aufzeichnung ja auch an alle, die dabei waren. Danke für Ihre Zeit, Herr Schmidt, und Ihre Expertise. Und allen Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg mit der Geldanlage.
Vielen Dank an alle. Ciao.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.